Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu Blutrausch Podcast in der Radio Siegen Exclusive Edition. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir sind jetzt hier wieder im Studio, wie ihr wahrscheinlich erahnen könnt, und freuen uns tierisch, wieder hier eine Folge aufnehmen zu dürfen. Fabian, wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend. Ich liebe diese Studio-Sessions und ist es nicht verrückt, wie nervös wir beim allerersten Mal hier im Studio waren, so Radiobühne, professionelles Studio, und jetzt so die Nervosität ist komplett abgeklungen. Im Prinzip beim letzten Mal schon Bruno Kappi-Folge und dann davor die Folge mit Flo, also zum technischen Ablauf. Wir nehmen immer 2 Folgen pro Studio-Session auf, das ist dann irgendwie ergiebiger. Da hat sich das schon so ein bisschen wie zu Hause angefühlt und jetzt irgendwie ist so die Nervosität verflogen und man fühlt sich hier echt so, ja, wie im Wohnzimmer fast.
Es ist wie ein zweites Zuhause. Zum Beispiel weiß ich jetzt mittlerweile, wie man den Hocker richtig einzustellen hat. Dieser Schwenkarm für das Mikrofon und wie das alles funktioniert. Man hat seinen Platz gefunden und natürlich liegt es auch sehr stark daran, dass man es uns hier so leicht macht, und dafür sind wir unfassbar dankbar.
Ja, also auch da von meiner Seite aus kann ich mich da nur anschließen und ganz, ganz großer Dank an die Radio Siegen Crew, an alle Verantwortlichen. Die haben uns hier wirklich mit offenen Armen empfangen und uns das Leben wirklich sehr, sehr leicht gemacht hier.
Auf jeden Fall. Und was natürlich hinzukommt, im Gegensatz zu unserer gemeinsamen Zeit in unserer WG damals, sehen wir uns nicht jeden Tag, so dass wir dann diese Tage immer auch ganz schön für uns haben, dass man auch, wir zelebrieren das ein bisschen, gehen vorher was frühstücken, irgendwie haben quasi nochmal eine schöne gemeinsame Zeit, und so sind das immer auch ganz tolle Tage für uns.
Ja, voll. Also ich fand gerade das Frühstücken, den gemeinsamen Kaffee am Siegufer, das war auf jeden Fall schön. Weniger schön, dass wir dann quasi auf dem Weg hier ins Radio Siegen-Studio ja an dem Ort des Geschehens, des heutigen Falles, zwangsläufig vorbeigekommen sind. Ich muss gestehen, ich wollte eigentlich für Instagram, auch wenn es etwas morbide ist, für den Post zu diesem Fall ein Foto machen. Hab mich dabei auch ein bisschen schlecht gefühlt, weil es hat so was Morbides, ne? Man geht ja auch nicht auf den Friedhof und fotografiert irgendwelche Grabsteine, oder ich tue das zumindest nicht. Aber diese Stelle, so wie ich sie in Erinnerung hatte, die existiert gar nicht mehr, daher haben wir die Idee verworfen. Aber wir sprechen auf jeden Fall über einen Fall. Daniel hat unsere gemeinsame WG erwähnt, der in dieser Anfangsphase unserer gemeinsamen WG-Zeit auch uns irgendwie belastet hat, weil er sich so in unserem, ja, Wohnumfeld abgespielt hat. Und ja, was genau passiert ist, dazu kommen wir dann im Laufe der Folge.
Und man kann es auch nicht wirklich als Tatort-Tourismus oder sowas bezeichnen. Das wäre einfach komplett falsch, aus 2 Gründen. Zum einen ist es halt so, wie Fabian eben schon sagte, dass wir hier in der Nähe oder in der Nähe des Tatortes gewohnt haben und insofern auch eine eigene Vergangenheit damit verbinden. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass dieser Weg durchaus gebräuchlich ist. Das ist ein Weg, den man immer wieder zu gehen hat. Und vielen geht es einfach so wie uns, dass man jedes Mal, wenn man dort hergeht, ein mulmiges Gefühl in sich trägt. Und zwar jedes Mal seitdem.
Kenner der Siegener True Crime Geschichte werden jetzt möglicherweise schon erahnen können, über welchen Fall wir heute sprechen. Leute, die wissen, wo sich das Radio Siegen Studio befindet, die können jetzt eins und eins zusammenzählen und kommen wahrscheinlich auf die Idee, dass es da um den leider bisher ungeklärten Mordfall an Bianca Burbach geht. Und ja, wie gesagt, das war ein Fall, der für uns in dieser jugendlichen Unbekümmertheit, Anfangsphase unserer ersten gemeinsamen WG, irgendwie, ja, so der Stadt so ein bisschen die Unschuld genommen hat, sage ich mal. Für mich persönlich war es so, und das ist eigentlich totaler Humbug, denn natürlich sind vorher auch schon Verbrechen in Siegen passiert, auch Sexualverbrechen höchstwahrscheinlich, die man nicht so mitbekommen hat. Aber das war das erste Mal einfach, dass man so nah dran war.
Und zwar richtig nah. Es ist so, wie du gesagt hast. Ich erinnere mich daran, dass zu diesem Zeitpunkt verschiedene Mordfälle auch kursierten in den Medien. Zu dem Zeitpunkt gab es zum Beispiel einen Mordfall in Berlin, meine ich. Das hatte was mit einem Koffer zu tun. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich muss direkt daran denken, weil das so eine Zeit war. Und wie du schon sagtest, natürlich gab es Fälle, die einem bekannt gewesen sind, die man irgendwie in der Jugend auch, von denen man gehört hat, die, von denen man wusste im Prinzip, die in Siegen stattgefunden haben. Aber dass das unweit der eigenen Haustür, wenige 100 Meter von einem Zuhause entfernt, geschehen kann, war bis dato denkbar.
Ja, der Mordfall in Berlin, den du ansprichst, an den kann ich mich tatsächlich sehr, sehr gut erinnern. Da wurde eine junge Frau, ein Mädchen, ein Teenager in einem Koffer verbrannt von dem Ex-Partner. Und ich erinnere mich deswegen so gut daran, weil ich da, das war meine Berliner Zeit, quasi um die Ecke gewohnt habe auch wieder. Also das hat sich, ja, ähnlich wie Bianca Burbach, aber ist dann bei mir nicht ganz so hängen geblieben, weil Berlin halt einfach nicht so meine Heimat war. Ich war halt eine Zeit lang da. Hier in Siegen hat es mich nochmal ganz anders getroffen.
Also dieser Fall speziell in Berlin, der hat mich halt komplett, wie soll man sagen, das ist wie so eine Narbe, sozusagen in meinem Herzen oder in meiner Seele, wie auch immer man das sagen soll, weil ich halt diese extreme Grausamkeit halt bis heute nicht verstehen kann und ich das so unfassbar brutal und extrem und schrecklich finde, so dass ich halt immer mal wieder darüber nachdenken muss, wie schlimm das ist.
Ja, diese Brutalität, die ist natürlich auch für in Anführungsstrichen normale Menschen gar nicht nachvollziehbar, ne?
Genau.
Das ist eine Thematik, da kommen wir tatsächlich, das ist ja im weitesten Sinne die Thematik Femizid, also das Töten von Frauen, dann speziell auch Partnerinnen, Ex-Partnerinnen. Das berührt tatsächlich das Thema des zweiten Falles, den ich heute mitgebracht habe, über den wir dann im Anschluss also sprechen. Mhm. Deswegen will ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, da können wir dann nachher drüber sprechen.
Alles klar.
Ich möchte wieder mit einer Schätzfrage beginnen, auch wenn es gemein ist. Ich weiß, das hat dich und Flo beim vorletzten Mal schon so ein bisschen aufs Glatteis geführt.
Ich lag ganz brutal daneben.
Ja, aber wie da auch schon erwähnt, es ist absolut gemein, wenn man sich mit der Materie noch nicht so eingehend befasst hat, dann einfach aus der Hüfte irgendeine Zahl rauszuhauen. Ne?
Genau. Vor allem, wenn man keine Relation zu dem Thema hat oder keine Vergleichswerte. Dann hau mal raus, ich bin sehr gespannt.
Ja, ich habe es eben in einem Nebensatz erwähnt, wir sprechen heute nicht nur über einen Mord, sondern wir sprechen traurigerweise auch über einen Sexualmord. Ich habe das im Podcast schon mal an anderer Stelle erwähnt, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Aber diese Sexualmordkomponente, die hinterlässt bei mir immer noch so ein bisschen krasseren Nachgeschmack als Mord, ne? Weil man immer, oder ich persönlich habe diese Sicht, das ist natürlich auch eigentlich Humbug, denn Tod ist Tod im Endeffekt. Aber dass der Täter das Opfer eben nicht nur getötet hat, sondern ihm eben auch noch jegliche Würde im Vorfeld genommen hat, eben diese Grenzüberschreitung, dieser, du darfst nicht selbst entscheiden, mit wem du einen intimen Akt verlebst, das finde ich immer noch ein Stückchen, ja, für mich berührender als Mord allein.
Das ist definitiv so. Und zwar auch deswegen, weil ich mir vorstellen kann, während des Aktes im Prinzip doch die Hoffnung groß ist, da endlich rauszukommen, davon wegzukommen. Das muss ja ein unglaubliches Gefühl sein der Hilflosigkeit. Und deswegen finde ich das auch so maximal grausam. Und es entzieht sich mir jeglicher Verständnis, wie man so ticken kann und das irgendwie toll finden kann. Das ist maximal schrecklich. Und ich finde es, wenn man halt berücksichtigt, dass es eben dort kein Ende gegeben hat, sondern dass es eben zum Tod geführt hat oder danach dann der Tod eben durch Mord vollzogen wurde, dann denke ich mir, es macht das Ganze nochmal schlimmer. Von daher kann ich das total verstehen, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, es gibt ja natürlich mannigfaltige Dinge, die da eine Rolle spielen. Du hast gesagt, wie du kannst nicht verstehen, wie das auch für den Täter irgendwie reizvoll ist oder Spaß macht. Das ist auch wieder so eine Sache, die man als in Anführungsstrichen normaler Mensch, glaube ich, nicht nachvollziehen kann. Es gibt Täter, da gibt es Gespräche und Untersuchungen, die unter normalen Umständen gar nicht in der Lage zum Beischlaf waren, weil die irgendein gestörtes Verhältnis zur Sexualität hatten und dann tatsächlich nur in dieser extremen Unterwerfungs-Dominanz-Angst-Situation überhaupt eine Erregung gefunden haben. Und es gibt natürlich auch auf der anderen Seite, es gibt unglaublich viele Berichte von Frauen, die eben Vergewaltigungen überlebt haben, die sehr, sehr eindringlich beschreiben, was das Opfer eben dabei fühlt, ne? Und dabei ist ganz, ganz oft, dass sehr, sehr viele Opfer eben schildern, dass sie in dem Moment eigentlich sicher waren, dass sie auch mit dem Leben bezahlen werden, also dass sie auch nicht lebendig davonkommen werden, eben weil der Täter zur Verdeckung seiner Tat sein Opfer töten wird. Ich habe aber auch oft gehört, dass es dann einfach Frauen gab, die gesagt haben, die dann so wie in so einen Autopilot-Modus geschaltet haben und dann gesagt haben, so sie haben es halt über sich ergehen lassen und
in der Hoffnung, rauszukommen.
Nee, einfach so, gar nicht diesen Gedanken, ich könnte jetzt sterben, sondern einfach so ein, wie so eine trotzhafte Gleichgültigkeit entwickelt, so nach dem Motto, dann mach halt fertig und verpiss dich, so damit ich wieder, also so einfach so das entkoppelt von sich selber.
Ne? Aber das meinte ich damit, ne? Ja. Also dass halt so dieser Wunsch dann doch irgendwie da aus dieser Nummer rauszukommen und wieder quasi sich um sich selbst zu kümmern, Hilfe zu suchen und all das, man muss das ja hier nicht komplett ins Detail, in die Tiefe führen, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass halt dieses Gefühl der Beschmutzung halt gigantisch sein muss und all diese Wünsche trägt man dann wahrscheinlich in sich und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, so ein Autopilot-Modus kann dann vielleicht dabei helfen, diese Zeit zu überstehen in diesem Moment.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, das ist ein absoluter Segen, wenn man das in diesem Moment dann in diesen Standby-Modus gehen kann und das eben nicht so bewusst durchläuft. Ich glaube, genau das, was du gesagt hast, dieses Gefühl, ja, irgendwie so der Beschmutzung, das nicht Herr über den eigenen Körper zu sein, das ist, glaube ich, auch das, was viele Opfer letzten Endes davon abhält, Anzeige zu erstatten, dass man eben nicht das nochmal rekapitulieren und erleben möchte, nicht nochmal erzählen möchte, im Zweifelsfall auch Männern nochmal erzählen möchte. Das stelle ich mir als Frau auch unheimlich schwer vor, wenn du missbraucht wurdest und dann in so einer Polizeianzeige-Kontext-Situation, dass dann irgendwelchen männlichen Polizisten, auch wenn das natürlich nichts mit dem Täter zu tun hat, aber es ist dann letzten Endes das gleiche Geschlecht und das ist, also klar, meistens werden dann Polizistinnen eingesetzt für sowas, aber das wird auch nicht immer funktionieren. Und wir haben eben auch oft den Umstand, dass Opfern auch nicht geglaubt wird, ne? dass die das Gefühl haben, so man redet das klein und ich krieg auch jedes Mal eine Krawatte, wenn ich in irgendwelchen Opferschilderungen dann höre, dass Fragen aufkamen wie, was haben Sie denn angehabt an dem Abend oder haben Sie nicht vielleicht doch nett gelächelt, hatte der Herr das Gefühl, dass Sie ihn einladen, so.
Katastrophale Kommentare, also wirklich, in welchem Jahrhundert leben denn diese Leute, die solche Fragen stellen, das also macht mich auch total wütend. Man darf ja auch darüber hinaus nicht vergessen, dass eine ganze Sexualität danach komplett gestört ist. Also ich meine, wie soll man sich dann nochmal einem Mann anvertrauen können, wenn sowas passiert ist? Das ist ja ein riesiger Prozess, der da letztendlich dranhängt. Ja, also maximal schlimm, schrecklich und einfach etwas, was einem auch sprachlos macht.
Ich glaube tatsächlich, dass diese Fragen, das ist tatsächlich, glaube ich, tatsächlich eher Regel als Ausnahme. Also das ist, glaube ich, etwas, was sich sehr, sehr viele Opfer sehr, sehr oft anhören müssen. Spätestens dann auch, wenn ihre Fälle dann vor Gericht kommen, als Verteidigungsstrategie natürlich dann auch. Ja, auf jeden Fall eine sehr unappetitliche Geschichte, auch wie dann oft, wie gesagt, mit Opfern umgegangen wird. Was denkst du, jetzt kommt die angekündigte Schätzfrage, wie viele Vergewaltigungen oder schwere sexuelle Übergriffe im Jahr in Deutschland erfasst werden, so in etwa?
Eieiei, das ist jetzt schwierig. Hast du zufällig gerade die Zahl der Morde in Deutschland parat, durchschnittlich?
Ja, hatten wir schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Da bewegen wir uns eigentlich relativ konstant so zwischen 270 und 300 im Jahr.
Ja, also das als Referenz nehmend, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall deutlich mehr. Ich nehme an, dass es so um die definitiv im vierstelligen, wenn nicht sogar im fünfstelligen Bereich liegt. Ich sage jetzt mal 2500 Fälle.
Ja, ich habe hier bei Statista eine relativ aktuelle Statistik fürs Jahr 2023 gefunden, also das letzte Jahr, gar nicht lange her. Da wurden 12.200 Vergewaltigungen, schwere sexuelle Nötigungen und sexuelle Übergriffe im besonders schweren Fall erfasst. Also wir reden jetzt nicht von sexueller Nötigung im Sinne von Klaps auf den Hintern, was schon schlimm genug ist. Wir reden von wirklich schwerwiegenden Dingen.
Ne? Ja, aber auch bekannte, gemeldete Fälle, das darf man nicht vergessen. Also die Dunkelziffer fällt hier komplett unten durch.
Ja, da wollte ich zukommen. Die Grauzone ist natürlich wahrscheinlich ungleich höher. Das ist tatsächlich ein Fakt, ja. Im Jahr 2021, das ist auch noch eine Statistik, die ich gefunden habe, waren es knapp 10.000, 9.986. 599 davon entfielen auf Personen männlichen Geschlechts. Also die absolute Mehrheit, 9.400 traf halt Frauen, junge Mädchen, heranwachsende Mädchen. Ne? Das ist halt auch schon eine massive Zahl.
Ja, definitiv.
Was denkst du, um das abzuschließen, weil ich hätte es nicht gedacht, welches Land in Europa das mit der höchsten Vergewaltigungsrate ist? Es ist nicht nur das mit der höchsten in Europa, es ist eine der höchsten der Welt. Also die höchste der Welt ist Südafrika, die halten den Rekord.
Ja.
Das auch schon sehr, sehr lange, das habe ich schon vor 20 Jahren gehört, immer eigentlich durchgängig die größte Zahl an Vergewaltigungen zu verzeichnen. Die UN hat dazu eine Untersuchung veröffentlicht, die sagt, eine Frau in Südafrika hatte ein größeres Risiko, vergewaltigt zu werden, als die Chance, lesen zu lernen.
Alter, das ist schrecklich. Das ist unfassbar schlimm. Das ist solche Realitäten muss man sich mal vor Augen führen, wenn man darüber nachdenkt, mit welchen Alltagsproblemen man hier so zu kämpfen hat.
Absolut, ja. Diese Studie geht weiter. Ich will das kurz noch zu Ende bringen, weil es einfach so mich so fassungslos gemacht hat, als ich das nachgelesen habe, um in der Recherche für diesen Fall. 1300 Frauen in Südafrika werden täglich Opfer von Vergewaltigung. Täglich. Das sind 480.000 pro Jahr und man geht davon aus, dass nur jede 20. Vergewaltigung angezeigt wird.
Oh mein Gott.
Aber zurück zu meiner Frage. Was denkst du, welches Land in Europa hat die höchste Rate? Und wie gesagt, es ist eine der höchsten Raten weltweit tatsächlich. Ja,
ich meine, dass das ein Land im Süden ist. Und wenn mich nicht alles täuscht, also ich schwanke zwischen Frankreich und Italien. Liege ich richtig?
Es ist Schweden.
Schweden, ach. Siehst du, also irgendwie wusste ich das, ich habe das mal irgendwann gehört und hatte das irgendwie, das war ein Land, mit dem ich so gar nicht gerechnet hatte. Deswegen habe ich jetzt irgendwie an die beiden denken müssen, weil ich die Länder vielleicht auch sehr gerne habe. Sozusagen. Aber Schweden wäre jetzt auf jeden Fall auch etwas, womit ich nicht gerechnet habe.
Hätten wahrscheinlich die wenigsten. Es liegt allerdings auch daran, dass Schweden seit einigen Jahren eine relativ klare Politik fährt, was so Sexualstraftaten angeht. Da setzt Sex immer die ausdrückliche Einwilligung der beider Partner voraus. Also es gab sogar eine Zeit lang, wo Menschen in Schweden geraten wurden, immer so, das klingt jetzt total abstrus, so vorgedruckte Verträge mit sich zu führen, um dann einander Einverständnis zu signalisieren, dass man wirklich miteinander schlafen will, was natürlich so in so einer, weiß ich nicht, One-Night-Stand-Geschichte so total jeden Vibe killen würde, wenn du erstmal einen Vertrag rausholst. Ne? Also, aber definitiv. Dadurch, dass man eben da ganz klar sagt, wenn es nicht eine wirklich nachweisbare Einwilligung gibt, dann kann es als Vergewaltigung gewertet werden. Und das ist natürlich auch ein bisschen problematisch, was die Strafverfolgung angeht. Und da kommt dann diese hohe Zahl
her. Ja, okay. Und damit verbunden wahrscheinlich auch noch höhere Bereitschaft, das zur Anklage oder zur Anzeige zu bringen, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Schließen möchte ich diesen kurzen Exkurs, weil es einfach ein super wichtiges Thema ist. Und ich finde, man muss diese Zahlen einfach auch mal raushauen. Mit einer Meta-Analyse, die verschiedene Studien ausgewertet hat, 120 weltweit erbrachte Studien. Und die kommt zum Ergebnis, dass 3% aller Männer im Laufe ihres Lebens als Kinder oder Erwachsene vergewaltigt werden. Bei Frauen sind es 13%.
Boah, heftig.
Das ist wirklich eine massive Zahl, wenn du dir überlegst, 13% aller Frauen weltweit.
Das ist heftig.
Ja.
Das ist, 13 Frauen von 100. Ne? Also das muss man sich vielleicht mal vor Augen führen. Tja, wann hat man eine Gruppe von 100 Frauen? Schwer zu sagen. Ne? Also wenn man sich das vorstellt, man hat jede 13. im Prinzip. Ne? Das ist schon echt viel.
Und da vor diesem Hintergrund, da wird einem dann nochmal diese Umfrage von neulich aus den sozialen Netzwerken, die kommt einem dann nochmal in den Kopf, wo es diese Fragestellung an Frauen gab, lieber mit einem dir nicht bekannten Mann im Wald unterwegs sein oder mit einem Bären. Und die überwältigende Mehrheit hat gesagt, mit einem Bären. Und auch wenn einem das im ersten Moment so lächerlich vorkommt, man denkt, die übertreiben, solche Zahlen untermauern eben dieses Bedrohungspotenzial für Frauen und dieses Angstgefühl, das man als Frau sicherlich relativ häufig hat.
Mhm. Auf jeden Fall. Wir hatten das Thema schon mal in der Folge. Man kann sich das Mann als Mann ja immer schlecht vorstellen. Man kann nur versuchen, sich dort hinein zu versetzen, was das bedeutet. Ich möchte hiermit auch nochmal klarstellen, dass dort, wo es 13 Opfer bei 100 Frauen gibt, dort gibt es eben auch 13 Täter oder zumindest gibt es mindestens so viele Täter. Es gibt also Menschen und Männer, die das auch machen. Also wenn man so ans Gute im Menschen glaubt und so und irgendwie sehr positiv eingestellt ist, dann ist das grundsätzlich eine richtig gute Haltung zum Leben. Aber man darf die Gefahren eben auch nicht vergessen und die sind reell.
Das ist ja, glaube ich, eine Lehre, die man aus dieser Beschäftigung mit True Crime allgemein mitnimmt oder die wir auch im Podcast immer wieder haben. Es gibt einfach richtig viele wirklich schlechte Menschen.
Ganz genau, leider. Okay, das war jetzt ein längeres Intro. Kommen wir zum Fall.
ein sehr langes Intro, aber eben auch der Tatsache geschuldet, dass wir eben auch über dieses Thema sprechen und auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass der Fall Bianca Burbach einer ist, der mit einer etwas dünnen Faktenlage um die Ecke kommt, was auch daran liegt, dass die Polizei, glaube ich, nicht unbedingt alles veröffentlichen möchte, was sie so haben, um aus ermittlungstaktischer Sicht da irgendwie noch so ein paar Asse im Ärmel zu behalten. Aber ja, begeben wir uns in diesen April 2007. Der ist mir noch extrem gut im Gedächtnis. Wie gesagt, wir sind im Februar 2007 zusammengezogen. Unsere erste gemeinsame WG von dreien, die wir im Endeffekt hatten, war in der Fischbacher Bergstraße quasi gegenüber von der Jahnhalle, eine wunderbare kleine Dachgeschosswohnung, also ziemlich nah am Tatort für die Leute, die sich auskennen in Siegen. Und dieser April 2007, der war einfach eine wunderschöne Zeit. Die Uni fing wieder an. Es hatte unfassbar sommerliche Temperaturen. Es war schon jenseits der 30 Grad. Man ist also im April schon mit kurzer Hose und Flipflops in die Uni gefahren. Wir hatten zu unserer ursprünglich einen Mitbewohnerin zwischenzeitlich noch eine zweite dazu gewonnen, zufällig, und wohnten also zu viert in dieser Wohnung. Und ja, das war so eine unheimlich schöne Phase des Zusammenfindens als WG. Und ja, Studienzeit ist sowieso sehr unbeschwert, Sommersemester, traumhaft, wunderbares Wetter. Und ich erinnere mich sehr gut an den Donnerstag, den 27. April. Den 26. Tatsächlich war es der 26. Da war ich in der Mensa und ein Kommilitone, ein Studienkollege, fragte mich, ob ich denn mitbekommen hätte, dass da in der Tiergartenstraße ein Mord stattgefunden habe. Und ich war total perplex, weil es ja quasi Nachbarschaft ist und ich das nicht mitbekommen hatte. Aber das war das erste Mal, dass ich davon hörte. Und relativ schnell gingen dann auch wilde Theorien an der Uni rum und wilde Geschichten.
Ja, es ist also krass, dass du das Datum noch so genau kennst. Ich weiß nicht mehr, wann ich von dem Fall erfahren habe. Ich weiß aber noch, ich erinnere mich an den Abend noch ganz gut und weiß noch ganz genau, wir hatten einen gemeinsamen Freund, der mit mir bei uns in der Wohnung war, und wir haben da irgendwie noch gechillt, waren vorher auch in der Stadt unterwegs, und von daher habe ich diesen Abend noch relativ gut in Erinnerung. Und nicht mehr die Tage danach unbedingt. Was ich aber noch weiß, ist, was du eben meintest, dieses beflügelte Gefühl des Zusammenlebens. Alles ist neu, schönes Wetter, man startet in den Frühling gemeinsam. Das wurde jäh unterbrochen von diesem Fall.
Ja, und eben auch, wie gesagt, zwei Mitbewohnerinnen. Das heißt, man hat automatisch auch so ein bisschen deren Perspektive eingenommen und sich Sorgen um die gemacht und hat, also, wir haben dann ja auch direkt quasi gesagt, so, ey, wenn ihr abends in der Stadt unterwegs seid, wenn ihr auf irgendeiner Party seid und euch niemand nach Hause bringen kann, egal, wenn es 3 Uhr nachts ist, 4 Uhr nachts, ruft uns an, wir holen euch ab, so, weil wir einfach, weil dann diese Gefahr real geworden ist, die natürlich immer bestanden hat, aber dann so greifbar war.
Genau, und wir haben das natürlich auch mit diesem Tatort in Verbindung gebracht, diese Hufeisenbrücke als potenzielle Gefahrenquelle quasi ausschließen wollen für unsere Mitbewohnerinnen. Und ich weiß noch, dass also eine Mitbewohnerin von uns, die ihr, also einige Hörer von euch vielleicht auch kürzlich in einer Folge von uns kennengelernt haben, das war die vorvorletzte, glaube ich, Folge, die ist, meine ich, auch in dem Abend über die Hufeisenbrücke gegangen oder durch die Unterführung. Wie war das noch?
Das war ich. Und deswegen ist mir auch dieser Abend so gut in Erinnerung geblieben, also dieser Tatabend, aber dazu kommen wir im Laufe der Folge.
Okay.
Tatabend war Mittwoch, der 25. April 2007, die 32-jährige Bianca Burbach war Studentin und Mutter einer kleinen Tochter, 11 Jahre alt zum Tatzeitpunkt, meine ich. Das habe ich tatsächlich gar nicht mehr so krass recherchiert jetzt vor der Folge, weil es eigentlich keine große Rolle spielt. Es gab auf jeden Fall eine minderjährige Tochter, die den Abend bei ihrer Großmutter verbracht hat. Bianca Burbach war im Lütz, einem Kulturhaus hier in der Stadt, für die Leute, die es nicht kennen, die uns außerhalb Siegens zuhören. Es gibt so ein bisschen widerstreitende Informationen, was sie da gemacht hat. Ich habe immer gehört, dass da Elternabend war, der Schule der Tochter. Manche Quellen sprechen davon, dass sie eine Kulturveranstaltung besucht hat. Ich weiß es nicht, am häufigsten hört man, dass Elternabend war. Ich gehe davon aus, dass das stimmt.
Ja, also ich erinnere mich daran, dass in der Stadt aber an dem Abend viel los war. Damals sah es in innerstädtischen Siegen noch ganz anders aus als heute. Es gab andere Restaurants und Gaststätten und sowas. Aber ich erinnere mich definitiv daran, wie ich mit besagtem Freund dort auch unterwegs gewesen bin und halt einfach viel Leben in der Stadt war, viel gute Laune und so weiter und so fort. So dass jetzt in meiner Erinnerung das Lütz durchaus bei Bianca Burbach noch in Verbindung stand, bekannt war. Aber was jetzt genau sie draußen gemacht hat, was jetzt sozusagen der Grund, der Anlass des Rausgehens war, das wusste ich jetzt auch nicht mehr.
Genau, du hast vollkommen richtig bemerkt, dass die Innenstadt an diesem Abend unglaublich voll war. Es war, wie gesagt, sommerliches Wetter. Es war ein Mittwochabend, es war Champions League, deswegen war ich in der Stadt mit einem Freund. Wir haben Fußball gesehen in einer Bar, die es mittlerweile nicht mehr gibt, im Louisiana, wo man immer wunderschön draußen sitzen und Cocktails trinken konnte. Das war gerappelt voll, die ganze Bahnhofsstraße war gerappelt voll. Ebenso auch die Kneipen, die Außenbereiche der Kneipen in der Hindenburgstraße. Am Bahnhof war unheimlich viel Betrieb. Generell war mittwochs zu der Zeit unheimlich viel Betrieb in der Stadt, denn das war eine Zeit, in der es immer Studentenpartys gab, in Mittwochabend, in diesem Gebäude neben dem Louisiana. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Bar hieß. Da gab es das Wohnzimmer und darüber gab es noch eine andere Bar und da gab es immer Studentenpartys. Es war auf jeden Fall, mittwochs war immer Partytag, auch im Meier, also unweit von der Fußgängerbrücke. Mhm. Das war immer so der Weggehabend für Studenten. Das heißt, die Stadt war unheimlich voll.
Ja.
Wie gesagt, wir waren zum Fußball gucken da. Und Bianca Burbach wird deswegen wahrscheinlich auch sich in Sicherheit gewogen haben. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt ein ängstlicher Mensch war, aber dieser Fußweg vom Lütz zu ihr nach Hause, sie hat in der Nähe von uns gewohnt, tatsächlich bei der Berufsschule unten. Das ist ja eigentlich ein Weg, wo man fast konstant an Menschen vorbeikommt. Ne?
Absolut. Also wenn man überlegt, wie man überhaupt von, sagen wir mal, Bahnhofsregion oder Lütz zu Fuß dorthin kommen kann, dann gibt's nicht viele Möglichkeiten tatsächlich. Ne? Also irgendwie muss man irgendwie über den Bahnhof, übers Bahnhofgelände kommen. Diese Brücke, die es heute mittlerweile gibt, die so über die Gleise führt, gibt es nicht mehr. Es gab quasi nur die Unterführung oder eben die Hufeisenbrücke, um rüberzukommen, wenn man nicht einen riesen Bogen laufen möchte.
Genau. Sie ist jedenfalls vom Lütz aus dann durch die Innenstadt gegangen und offensichtlich über die Hufeisenbrücke und hat da dann offenkundig ihren Mörder getroffen.
Hat sie irgendjemand in der Stadt gesehen? Gibt es da irgendwelche Augenzeugenberichte oder so? Irgendwie einen Bekannten getroffen oder sowas?
Nee.
Okay.
Zumindest nicht, dass ich irgendwie was der Gestalt mitbekommen hätte. Kann aber, wie gesagt, auch sein, dass das Informationen sind, die einfach nicht rausgegeben werden.
Ja.
Ob sie den Täter kannte oder nicht, ob sie von vorne oder hinterrücks angegriffen wird, all das kann man nicht rekonstruieren. Fest steht auf jeden Fall, dass sie an diesem Abend nicht nach Hause gekommen ist, dass ihre Mutter, die wie gesagt auf die Tochter aufpasste, auch in Sorge war. Mhm. Und Bianca Burbach dann am nächsten Tag von einer Anwohnerin quasi, die in der Nähe der Hufeisenbrücke wohnte, gefunden wurde. Die kannte Bianca Burbach. Diese hatte als Nebenjob, wie gesagt, sie war Studentin und hatte so sich und ihre Tochter mit verschiedenen Jobs über Wasser gehalten. Und einer dieser Jobs war in einem kleinen Lebensmittelgeschäft, / Bäckerei, der nannte sich Käseglocke, der Laden. Mhm. Der ist hier vom Studio 5 Minuten fußläufig entfernt. Kenne ich eigentlich auch nur tatsächlich, weil man da mal irgendwie sonntags vorm Fußball Brötchen gekauft hat und das sonst keine andere Anlaufstelle gab. Und daher kannte eben diese Anwohnerin Bianca Burbach und sie dachte eigentlich erst, sie ging mit ihren Hunden spazieren, dachte, da läge ein Betrunkener im Gebüsch, hat das gar nicht so richtig erkannt. Dann die Polizei angerufen und die haben das auch nicht richtig ernst genommen und haben dann quasi ihr gesagt, sie soll doch einfach mal nachsehen, ob da wirklich ein Betrunkener liegt. Und dann hat sie quasi die nackte Leiche der 32-Jährigen gefunden.
Du sagtest gerade eben, dass sie irgendwo auf der Hufeisenbrücke auf ihren Mörder gestoßen ist. Weiß man denn, ob das jetzt, also ob es diese erste Begegnung wirklich auf der Brücke gab, zustande kam oder ob weiter wirklich unten am Auffindeort sozusagen das Ganze passiert ist?
Das kann man so nicht rekonstruieren. Es gab später noch andere Frauen, die ausgesagt haben, dass ihnen auf der Hufeisenbrücke im Laufe des Abends ein seltsamer Mann aufgefallen ist, der auch versucht hat, sie irgendwie anzusprechen oder der irgendwie übergriffig gewirkt hat.
Ja.
Es da aber zu nichts gekommen ist, da gab es dann auch eine Personenbeschreibung, die so rumgegeistert ist, lange Haare, ungepflegt. Das ist damals ja so in der Stadt rumgegangen. Ich weiß nicht, inwieweit das valide ist, aber es scheint zu sein oder es scheint so zu sein, dass da jemand generell irgendwie auffällig auf Frauen gewirkt hat, ob es jetzt der Täter war oder es einfach nur ein Zufall war, dass da noch jemand komisch war an dem Abend, weiß man nicht. Und man weiß halt auch nicht, wo der Übergriff stattgefunden hat. Man weiß eigentlich nur, dass der Täter Bianca Burbach ins Gebüsch gezogen hat, direkt neben diesem Fußweg. Mhm. Also gar nicht mal jetzt weit, weit rein ins Unterholz, sondern direkt neben dem Weg, mehr oder weniger. Mhm. Sie entkleidet hat und dann eben vergewaltigt und ermordet hat mit einem sogenannten Kehlkopfgriff, offensichtlich sie ruhig gestellt und dann später auch getötet hat. Und das war einer der wenigen Anhaltspunkte der Polizei, dieser gezielte Kehlkopfgriff, den man so nicht unbedingt beherrscht, den man schon trainiert haben muss.
Woher kommt denn dieser Kehlkopfgriff? Ist das jetzt irgendwas, etwas, was man im Zuge einer Militärausbildung vielleicht lernt? Oder ist das jetzt, gehört das zu irgendeiner speziellen Kampfsportart oder sowas?
Ja, in der Grundausbildung sicher nicht, aber im Zuge von einer militärischen Ausbildung könnte man das durchaus gelernt haben, jetzt nicht unbedingt als normaler Wehrdienstleistender. Mhm. Genau, das ist einfach so eine Technik, um Gegner kontrollieren zu können, aber eben auch, um jemanden ausschalten zu können. Also um den quasi erstmal so kontrollieren zu können, dass es dem nicht möglich ist,
sich zu wehren.
Sich zu äußern.
Okay. Also nach Hilfe rufen
genau, ging nicht. Ja. Nein. Und eben auch Gegenwehr zu unterbinden und eben in letzter Konsequenz dann auch den Tod nach sich ziehen kann.
Ja. Okay, aber man muss es gelernt haben. Das ist nicht, und dann 2007, was man jetzt nicht durch irgendwelche Tutorials sich aneignen konnte, da war ja YouTube zu der Zeit noch nicht unbedingt, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon gab, aber wenn, dann noch nicht so bekannt
wie heute. Gab es schon, kann man bestimmt auch über irgendwelche Tutorials lernen, aber damals, wie gesagt, war das noch nicht so verbreitet, da ging man schon eher davon aus, dass man es gelernt haben musste.
Ja.
Es ist jetzt nichts, was man so reflexartig richtig macht, ne? Also
ja, genau, sowas, ja.
Da gab es halt auch damals dann so wilde Gerüchte, dass irgendwie Bianca Burbach mit ihrem Gürtel erwürgt wurde, aber das ist wie gesagt hinfällig, man weiß, dass dieser Griff da angewandt wurde.
Ja. Also ich erinnere mich definitiv daran, dass halt so dieses Phantom kursierte, eine Person mit langen Haaren, dass der Täter irgendwie lange Haare gehabt hatte oder so. Das war das, was halt wirklich, also was auch bei mir halt quasi letztendlich in Erinnerung geblieben ist, dass man darüber gesprochen hat und dann natürlich irgendwie erstmal gefühlt jeder mit langen Haaren irgendwie verdächtig war, was natürlich auch totaler Blödsinn ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich da auch noch sehr, sehr gut dran, auch genau an eben diese Beschreibung. Und ich erinnere mich dann auch daran, dass dann irgendwie auch eine von unseren Mitbewohnerinnen in der Folgezeit dann auch meinte, sie hätte jemanden, auf den die Beschreibung passt, da irgendwie rumschleichen sehen, da in der Nähe von unserer Wohnung. Aber wie gesagt, man ist dann eben super sensibilisiert und achtet dann wahrscheinlich übertrieben auf alles, ne?
Ich meine, es ist faktisch aber auch möglich, ne? Wie gesagt, unsere Wohnung war nur wenige hundert Meter davon entfernt.
Ja, und der Tatort war tragischerweise eben auch wenige hundert Meter, ungefähr 200-300 Meter von ihrem Haus entfernt. Also das, ja, die ist quasi so auf der Türschwelle ermordet worden, was das Ganze auch nochmal besonders tragisch macht, finde ich.
Auf jeden Fall.
Wie gesagt, Fakten gibt's da gar nicht viele. Der Täter, das weiß man, hat dann nach der Tat offenkundig Bianca Burbachs Geldbeutel an sich genommen, das Geld entnommen und den Geldbeutel entsorgt. Der wurde später auf einem Zug gefunden, der im Siegener Bahnhof stand.
Das heißt, der Zug stand noch im Siegener Bahnhof, als es gefunden wurde, oder?
Genau.
Ja, okay.
Und der ist wahrscheinlich eingefahren und der Täter hat es dann von der Bahnhofsbrücke aus runtergeworfen und dann zufällig auf den Zug geworfen.
Ja.
Das lässt ja so ein bisschen Rückschlüsse darüber zu, in welche Richtung sich dann der Täter vom Tatort wegbewegt hat, also Richtung Innenstadt oder Richtung Schemscheid, wo dieses dieser Gastank steht. Ja,
ne? Das Gasometer.
Das Gasometer. Also in die Richtung wahrscheinlich DNA-Spuren wurden hinterlassen.
Entschuldige, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich glaube, dieser Wurf über die Hufeisenbrücke hinweg oder von oben quasi fallen lassen, ist wahrscheinlich das realistischste Bild. Aber nichtsdestotrotz führen ja auch Fußwege dort entlang. Also besteht ja auch die Möglichkeit, da diesen Radweg, ne, da irgendwie, wenn der Zug da eingefahren ist, quasi von unten vom Weg über diesen Zaun, ja, das Portemonnaie geworfen zu haben. Dieser Weg führt ja in Richtung Heserstraße.
Genau.
Na, diese Parkfläche.
Beziehungsweise nach Weidenau oder sogar nach Greifswald,
genau,
durch,
wenn man genau, eben, ja. Genau. So, und oder in die andere Richtung gibt es eben auch Wege, die nach Eiserfeld führen. Und auch das wäre ja dann gegebenenfalls eine Möglichkeit gewesen.
Durchaus, ja. Aber ich glaube, dass diese Auffindesituation auf dem Zugdach eben dafür spricht, dass es von der Brücke geworfen wurde.
Ja.
Ich glaube, wenn du quasi parallel zur Bahntrasse gelaufen wärst und hättest es geworfen, dann hättest du es nicht in so einem Bogen geworfen, dass es dann auf so einem Zug landet, sondern du hättest es vielleicht irgendwie anders entsorgt. Ich glaube, es ist einfach von so gedankenlos im Weitergehen von der Brücke geschmissen worden.
Ja, wahrscheinlich. Das führt aber auch zur Erkenntnis, dass die Person sehr wahrscheinlich wieder ins Getümmel gegangen ist. Also wieder zumindest in die Stadt rein.
Dort, sehr, sehr wo gut viele möglich. Menschen unterwegs waren. Sehr gut waren. Möglich, dass dieser Mensch dann einfach im Anschluss ganz normal feiern war. Auch, wie gesagt, Feiertag, ne? Und also nicht Feiertag in dem Sinne, aber halt Partytag, ne?
Ja, genau.
Durchaus möglich. Der Täter hat sich auf jeden Fall keinerlei Mühe gegeben, irgendwelche Spuren zu vermeiden oder zu beseitigen. Also da ist quasi DNA-Material in mannigfaltiger Ausführung gefunden worden, sodass man davon ausgehen kann, dass der Täter entweder einfach super gedankenlos war oder einfach sich sicher war, dass er nirgendwo erfasst ist und auch im Zuge der aufkommenden Fahndung wahrscheinlich nicht erfasst werden wird. Also man kann ja davon ausgehen, dass im Nahbereich, im Wohnbereich des Opfers dann erstmal Leute befragt werden, vielleicht auch Proben abgeben müssen. Und genau. Wahrscheinlich war er sich einfach sicher, dass das für ihn auch flach fällt, also dass er nicht hier so direkt ortsgebunden wohnt. Oder wie gesagt, er war einfach super gedankenlos. Mhm. Meine Theorie damals war, dass es jemand war, der gar nicht aus der Stadt kommt, weil da ja auch so ein bisschen diese HTS-Zubringer in der Stadt quasi mündet. Also wenn du von außen in die Stadt reinfährst, dann kommst du ja quasi zwangsläufig da in der Innenstadt raus.
Genau.
Und ich dachte mir, dass da jemand vielleicht einfach reingefahren ist, sich ein Opfer gesucht hat und dann und wieder verschwunden ist, um quasi in einer Stadt, in der er nicht wohnt, zu vergewaltigen, sich ein Opfer zu suchen, weil er dann eben sicher sein konnte, da nicht irgendwie Teil der Fahndung zu werden. Aber
darüber haben wir oft gesprochen. Also dieses Szenario ist auch wirklich realistisch. So gesehen, jetzt wenn man das sich nochmal vor Augen führt, wie dieses Portemonnaie dort oben auf dem Zug gelandet ist, dann wiederum aber auch unrealistisch, weil ein Täter würde doch jetzt nicht die Brücke wieder hochrennen, das Portemonnaie loswerden, dann wieder runterrennen zum Auto, um dann irgendwie loszufahren. Der wahrscheinlichere Move wäre ja wahrscheinlich gewesen, das Portemonnaie mitzunehmen oder irgendwie am Rand liegen zu lassen, weiterzufahren oder irgendwo an der Autobahn aus dem Fenster zu schmeißen.
Genau, das spricht tatsächlich so ein bisschen gegen die Theorie. Vielleicht war es einfach jemand, der aus anderen Gründen beruflich in Siegen tätig war, der irgendwie, weiß nicht, hier ein paar Tage einfach war, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht war es auch einfach doch ein Siegner und ich irre mich total, ne?
Ja.
Diese Fahndung im Anschluss, die war ja auch so ein bisschen löcherig. Also bei uns zum Beispiel, wir haben, wie gesagt, vielleicht 500 Meter weit weg gewohnt vom Tatort.
Ja.
Bei uns hat niemand mal geklopft und geklingelt und nachgefragt, wo wir gewesen sind. Ich musste ja tatsächlich ein Jahr später zur Polizei. Aber nur weil mein Handy in der Tatnacht in der Funkzelle aktiv war, das war auch eine ganz, ganz wilde Geschichte. Das lief damals über meinen Vater, das Handy. Ich hatte sein Firmenhandy genutzt. Und ergo hatte dann die Polizei quasi seinen Namen ausgespuckt, als diese Funkzellenauswertung kam. Und die erschienen dann bei meinen Eltern und haben dann meine Mutter nach meinem Vater gefragt. Und die war natürlich verblüfft und meinte, ja, dass ich das Handy benutze. Und die haben einfach nur zu ihr gesagt, ja, dann soll ihr Sohn sich mal bei uns melden wegen dem Mord in der Tiergartenstraße.
Das ist auch eigentlich eine unverantwortliche Kommunikation, ne?
Das aber geht gar nicht.
Also dieser Schock, den deine Mutter da erlitten haben muss, das ist ja gar nicht in Worte zu fassen.
Ja, ich glaube, die hatte multiple Herzinfarkte. Ich war im Fitnessstudio und hatte dann irgendwie 60 Anrufe in Abwesenheit auf meinem Handy, als ich wieder an den Spind gegangen bin.
Ja.
Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann einen Termin gemacht für eine Woche später. Zeugenaussage, warum waren sie in der Stadt, was haben sie gemacht, warum war das Handy aktiv und dann halt Speichelprobe.
Ja.
2900 Menschen haben im Laufe der Zeit eine Speichelprobe abgegeben. Der Täter war nicht darunter. Von den Leuten, die hier ortsansässig sind, beziehungsweise die aufgrund dieser Funkzellenauswertung dann vorgeladen wurden, haben sich 50 insgesamt geweigert. Also der Täter könnte durchaus auch darunter sein. Wenn kein begründeter Tatverdacht besteht, dann kannst du es ja auch einfach verweigern.
Was ich nicht verstehen kann, das habe ich auch schon oft gesagt. Also ich finde, wenn man nichts zu verbergen hat, denke ich, kann man doch einfach auch freiwillig an sowas teilnehmen. Was spricht da verdammt nochmal dagegen, muss ich wirklich sagen, wenn es doch zur Aufklärung beiträgt?
Vielleicht die diffuse Angst, dass es da irgendwelche Verwechslungen gibt und man trotzdem irgendwie für irgendwas bestraft wird, was man nicht gemacht hat oder dass das gespeichert wird und man einfach nicht möchte, dass das Material gespeichert wird. Also mir wurde damals,
dass man wirklich in einem anderen Fall vielleicht was
ja
gut, aber trotzdem, ich denke nicht, dass es auf 50 Leute zutrifft, also zumindest nicht, dass sie in anderen woanders noch kriminell geworden sind.
Ich weiß es nicht, ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass auch als Mensch, der weiß, dass er unschuldig ist, es ein sehr, sehr komisches Gefühl ist, so eine Probe abgeben zu müssen.
Ja, das glaube ich dir aufs Wort.
Der Polizist sagte dann auch noch zu mir, dass die Probe nach der Auswertung im Vergleich mit diesem Fall vernichtet wird und dass es nicht mit anderen Fällen verglichen wird. Also keine Ahnung, da hätte man dann vielleicht auch nochmal irgendwie beruhigter sein können als Straftäter, wenn man weiß, man hat irgendwo anders Material hinterlassen.
Ja.
Aber es war ein komisches Gefühl, ne?
Ja, das glaube ich dir.
Dieser Abend selber ist mir so gut in Erinnerung geblieben, weil ich ja, wie gesagt, in der Stadt war. Wir hatten Fußball geguckt, es war Champions League, es hat auf jeden Fall Barcelona gespielt. Ich meine gegen eine englische Mannschaft, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern. Und besonders schlimm für mich in der Phase danach war, ich war mit einem guten Freund da, der dann auch als Zeuge aussagen musste, dass er mit mir da war. Und man konnte ja vom Louisiana zu unserer damaligen Wohnung über eben diese Hufeisenbrücke gehen.
Genau.
Oder durch diese schäbige kleine Unterführung am Bahnhof.
Ja. Die, und das muss man ja auch immer dazu sagen, eigentlich jedes Mal, das auch für alle Siegner da draußen, die werden das auch kennen, also eben auch vor dem Fall, immer wenn man da durch musste, wäre die Hufeisenbrücke sozusagen die sicherere Variante gewesen. Also es ist auch so, ne? Diese Unterführung, die war immer so ein bisschen mulmig, die halt ganz schrecklich, man geht die Treppen runter, weiß nicht, was einen erwartet, dann hört man Stimmen irgendwie ganz hinten am Ende des Tunnels und mal sehen, was für Leute einem entgegenkommen.
Ja, und
plus es ist super lauter Krach, wenn der Zug über einen genau, herfährt und so. Also es ist irgendwie keine schöne Situation, dann geht man eher lieber diesen Bogen.
Ja, es ist immer so kalt, zugig da unten, die Züge rattern über dich und es riecht einfach immer nach Urin, es ist einfach kein schöner Ort. Auf jeden Fall war der Plan an diesem Abend, dass wir zum Favorite Chicken, zu diesem geilen Siegner Ur Chicken Laden gehen, uns noch irgendwie ein, zwei Burger schnappen und dann über die Hufeisenbrücke eben nach Hause laufen. Mhm. Ich weiß nicht, warum wir den Plan geändert haben, aber letzten Endes waren wir dann damals noch bei McDonald's im Bahnhofsgebäude und sind durch diese Unterführung gegangen. Mhm. Und ich habe mich nach dem Termin bei der Polizei da wurde gesagt, wann ungefähr so die Tatzeit war und ich hab mir wirklich Vorwürfe gemacht, weil ich gedacht habe, hätten wir dem Ursprungsplan Folge geleistet, wären wir zur vermeintlichen Tatzeit ungefähr an diesem Tatort vorbeigekommen und hätten vielleicht irgendwas mitbekommen und vielleicht auch irgendwas verhindern können. Auf der anderen Seite hätte man vielleicht auch einfach gedacht, da ist ein Pärchen, das einvernehmlich im Gebüsch miteinander Sex, aber hätte das wahrscheinlich nicht als, wenn man es überhaupt wahrgenommen hätte, wahrscheinlich gar nicht als Vergewaltigung interpretiert, ne, aber.
Zumal es ja auch diesen Kehlkopfgriff gegeben hat, von dem du erzählt hast, ne.
Ja.
Also dann ist ja so die Frage, du hättest es wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht diesen Übergriff mitbekommen hättest, es nicht als eine Tat verstanden in dem Moment.
Höchstwahrscheinlich nicht. Trotzdem habe ich mich wirklich, wirklich häufig geärgert, ne, weil ich mir diese Schuld eingeredet habe, in Anführungsstrichen, man hätte es verhindern können, warum zum Teufel sind wir nicht dahergegangen?
Das ist natürlich, ist es auch Quatsch, weil du nichts dafür kannst. Das war einfach das Schicksal, was auch immer, was für Impulse dazu geführt haben, da eben durch die Unterführung zu gehen, aber nichtsdestotrotz verstehe ich das, weil man einfach so nah dran war, also hautnah vielleicht. Von der Uhrzeit her war es auch ungefähr so die gleiche Uhrzeit, weiß man das im Nachhinein?
Ja, es ist die vermutliche Tatzeit gewesen, ja.
Ja, okay.
Also es hat so korreliert, ne? Das Ende des Spiels, dann wie gesagt, Getränke austrinken, Burger holen, das hätte ungefähr alles gepasst mit dieser vermeintlichen Tatzeit. Tja, es ist tragisch, ne? Es ist so ein Fall, der, wie ich eingangs schon gesagt habe, wenig Faktisches hergibt. Ne? Wir wissen einfach, dass da eine Frau auf dem Nachhauseweg aus dem Lütz ermordet wurde, wir wissen wo, wir wissen ungefähr wie, wir wissen, dass es eine sexuelle Komponente gibt, wir wissen, dass ihr Geld entwendet wurde und dann eben der Geldbeutel auf dem Zug aufgefunden wurde und das war's. Wir wissen, es gibt relativ viele Spuren, ja, und die Polizei hat einfach auch genug, wirklich genug DNA-Material offensichtlich sicherstellen können, auch für weitere Testreihen. Es fehlt einfach nur am passenden Verdächtigen. Auch natürlich wurde der Bekanntenkreis durchleuchtet, wie das eben so ist, denn roter Faden im Podcast, ne, Morde, gerade auch Sexualmorde, sehr, sehr gerne im persönlichen Nahbereich, oftmals Menschen, die man kennt, so dieser große Unbekannte ist im Prinzip sehr, sehr selten oder deutlich seltener zumindest als der bekannte Täter.
Ja.
Aber in diesem Fall hat halt einfach nichts zu irgendeinem konkreten Hinweis geführt oder zu irgendeiner konkreten Spur und das ist jetzt halt auch schon 17 Jahre her. Die Zeit geht ins Land und mit jedem Jahr schwindet natürlich auch so die realistische Hoffnung. Ich meine, klar wissen wir von vielen Fällen, die noch nach langer Zeit aufgelöst wurden und die Hoffnung ist natürlich auch, dass so ein Täter, dass so eine Tat nicht einmalig ist, dass jemand vielleicht nochmal straffällig wird und dadurch dann irgendwie auffällig wird.
Ja.
Aber mit jedem Jahr, das ins Land geht, steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter vielleicht einfach selber verstirbt oder einfach aus irgendwelchen Gründen nicht mehr belangbar ist, ne? Ich meine, es ist als Mord gelabelt, deswegen wird das nicht verjähren, das ist schon mal positiv, also auch wenn, positiv, auch wenn er in ein paar Jahren, es erfüllt Mordmerkmale, ne? Wahrscheinlich war sie arg und wehrlos, dann eben Mord zur Verdeckung einer Straftat, das ist ein typisches Mordmerkmal. Mhm. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Der kann sich auf jeden Fall nicht mit Totschlag rausreden oder so.
Nee.
Tja, aber müsste halt nur gefunden werden.
Er müsste gefunden werden. Also wenn man sich jetzt überlegt, wie das passieren kann, dann weiß man ja jetzt eigentlich schon durch Zeugenaussagen wohl nicht mehr. Die haben alle stattgefunden. Dort hat es zu nichts gebracht. Die DNA bleibt also im Prinzip so der einzige Anker. Und darüber hinaus vielleicht die Hoffnung, dass der Täter sich irgendwann bekennt. Rückblickend mal die Frage an dich. Ich meine, Siegen ist jetzt auch nicht gigantisch groß. Würdest du es in so einem Fall für legitim halten, zu sagen, dass alle Männer von, keine Ahnung, 18 bis, ich sag jetzt mal 60 oder so, zu dem Zeitpunkt eine DNA-Probe abgeben müssen? Weil, also damit würde man doch sehr effektiv vorgehen können, um zu sagen, wen man ausschließen kann oder eben nicht ausschließen kann. Dieses Narrativ, dass jemand mit dem Auto vorbeigekommen ist, wird sich vielleicht dann doch bestätigen. Denn es besteht ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass jemand von außerhalb woanders geparkt hat und deswegen nochmal in die Stadt gezogen ist.
Das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Tendenziell nein. Die Sache ist, da ist die Frage, wo ziehen wir dann da die Grenze? Also nur Siegener Kerngebiet oder auch das Einzugsgebiet drumherum. Wie gesagt, es war so ein typischer Partyabend. Da werden auch viele Leute aus Gemeinden und Orten rundherum in Siegen gewesen sein. Es ist ja nun mal so, dass Siegen im Einzugsgebiet so die einzig große Stadt ist und rundherum im Umkreis von eigentlich 100 Kilometern nichts ist, sodass viele Leute dann hier am Wochenende oder eben an solchen Tagen herkommen. Da redest du dann ja ganz schnell mal von, weiß ich nicht, 50.000 Männern, die du testen müsstest.
Ja, aber dann ist es so.
Unfassbarer Aufwand, unfassbarer finanzieller Aufwand. Und natürlich kann man jetzt sagen, nichts ist irgendwie, oder es sollte nicht ein Kostenfaktor sein, ob ein Mord gelöst wird oder nicht, ne? Aber dann müsste man das bei jedem Verbrechen dieser Art machen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt durchführbar wäre.
Es ist eine Grundsatzdiskussion letztendlich, ne, auf die es dann hinausläuft. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es halt sehr viel bringen würde oder zumindest halt letztendlich sehr viel Licht ins Dunkel bringen würde an der Stelle, um halt zu wissen, okay, wen kann man zumindest ausschließen? Ich will ja damit nicht mal sagen, dass man einen Täter findet, aber zumindest könnte man viele Menschen damit ausschließen.
Ja, das ist eine Frage, die wir abschließend nicht klären können. Aber das ist eine Frage, die ich gerne an die Zuhörerschaft weitergebe. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie würdet ihr sowas sehen? Wie würdet ihr so einer Aktion entgegenstehen? Und die Leute, die jetzt hier aus dem Siegener Gebiet kommen, die uns übers Radio hören und hier bei uns bei Insta gelandet sind, ich hoffe, ihr seid bei uns bei Insta gelandet, folgt uns gerne, die Community möchte wachsen. Schreibt uns doch in die Kommentare, was hat der Fall mit euch gemacht? Hat er euch irgendwie berührt? Hat er euch auch ein komisches Gefühl in der Folgezeit gegeben? Kanntet ihr das Opfer? Seid ihr in der Folgezeit auch mit einem mulmigen Gefühl an der Hufeisenbrücke entlanggelaufen? Erinnert ihr euch an Dinge vielleicht, die jetzt gar nicht erwähnt wurden? Und wenn ihr euch an Sachen erinnert, die eventuell fallrelevant sind, dann denkt mal vielleicht drüber nach, euch nochmal bei der Polizei zu melden. Die sind, glaube ich, immer noch offen für Hinweise.
Definitiv. Also man kann es nur hoffen, dass man halt dort irgendwann Klarheit findet, dass vor allem die Familienangehörigen, das Kind von Bianca Burbach irgendwann auch die Klarheit bekommt. Ich finde es nach wie vor so unglaublich schrecklich und unfair, also wie jemand, also generell, dass sowas passiert und dann muss man sich dieses nochmal vor Augen führen, dass sie irgendwie alleinerziehend war, irgendwie sehr hart gestruggelt hat, gekämpft dafür hat, auch zu studieren und all das, und ich finde, das macht das Ganze noch irgendwie nochmal schlimmer, obwohl so eine Tat natürlich als solche sowieso immer schlimm ist.
Ich finde, das waren wunderbare letzte Worte für diese Folge. Ja, wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Ein Fall, der uns emotional, glaube ich, ziemlich mitgenommen hat. Die Kaffeepause brauchen wir jetzt auf jeden Fall vor der nächsten Aufnahme. Ja, danke fürs Zuhören. Danke, Daniel, mal wieder, dass du es durchgestanden hast mit mir.
Sehr gerne. Auch von mir vielen Dank. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.